Willkommen zu einer neuen Episode von Polypod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Polypod reden wir über alles, was zu der Palliativcare gehört. Und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen, unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank der Palliativcare. Mein Name ist Gabriela Meissner. Der Polypod ist eine Produktion von Onda Productions, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns alle bewegen. Auf diese Episode habe ich mich irgendwie ein bisschen besonders gefreut. Nicht nur wegen meinen beiden Gästen und dem Thema. Es ist auch die erste Episode, die in Partnerschaft mit Palliativ.ch unter dem Label Polypod und Palliativ.ch zum Reinhören entstanden ist. Palliativ.ch vereinigt als multiprofessionelle Fachgesellschaft alle Berufsgruppen, die in der Palliativcare arbeiten. Pflegende, Ärztinnen und Ärzte, Seelsorgende, TherapeutInnen, Freiwillige und weitere Berufsgruppen. Ziel von Palliativ.ch ist es, die Verbreitung von Palliativcare zu verbessern und aber auch die Qualität von palliativer Medizin, Pflege und Begleitung professionell zu fördern und zu sichern. Die 14 Sektionen von Palliativ.ch setzen sich als eigenständige Verein für ein umfassendes Angebot in allen Regionen der Schweiz ein. Gleichzeitig setzt sich Palliativ.ch dafür ein, dass alle Menschen, die Palliativcare benötigen, die auch überkommen. Unabhängig von der Diagnose, dem Alter, dem Wohnort oder dem sozialen Status. Palliativ.ch unterstützt den Polypod dieses Jahr mit insgesamt 4 Episoden, die amix auch gerade zum Thema der Zeitschrift passen, die dann gerade gleichzeitig erscheint. Wann genau braucht eigentlich ein Mensch Palliativcare? Und wann braucht jemand mit einer chronischen oder akuten, unheilbaren, fortschreitenden Erkrankung spezialisierte Palliativcare? Mit dieser Frage hat sich eine Arbeitsgruppe vom Netzwerk der mobilen palliativen Dienste von Palliativ.ch beschäftigt. Ziel war, einheitliche Indikationskriterien zu schaffen. Weil die Praxis zeigt, dass ein relevanter Anteil von Menschen in palliativen Situationen spezialisierte palliative Unterstützung benötigen, die aber häufig zu spät oder nicht systematisch mit einbezogen wird. Die Arbeitsgruppe hat verschiedene Tests angeschaut und schließlich hat sich der sogenannte EBS-Test für die Projektphase durchgesetzt, wo beim Palliativarzt Andreas Weber und seinem mobilen Team in Zwetziken im Zürcher Oberland entwickelt worden ist und bereits im Einsatz ist. Mit finanzieller Unterstützung von der AIDS-Stiftung hat das Projekt im September 2024 können starten und läuft noch bis Ende 2026. Geleitet wird das Projekt von Daniela Voss und Michael Bruhin. Beide bringen eine grosse Expertise mit zu spezialisierter Palliativcare. Daniela leitet seit über 4 Jahren die kantonale Fachstelle für ambulante spezialisierte Palliativcare im Kanton Aargau. Sie ist ursprünglich Pflegefachfrau und hat in St. Gallen noch einen Master in Palliativcare angeschlossen. Während dem Masterstudium hat sie dann auch Michael Bruhin kennengelernt. Auch Michael ist Pflegefachmann und arbeitet als Fachexperte für spezialisierte Palliativcare bei der Spitex Zürich. Mehr zum EBS-Test und den beiden Projektleitenden gibt es in der März-Ausgabe der Zeitschrift von Palliativ.ch. Heute darf ich Daniela Voss und Michael Bruhin im Polypod begrüßen. Wenn es um ambulante spezialisierte Palliativcare geht, sind ihr beide ausgewiesene Expertinnen respektive Experten. Darum freut es mich besonders, euch da vor dem Mikrofon zu begrüßen. Herzlich willkommen im Polypod, ihr beiden.
Dankeschön, Gabriela.
Danke für die Einladung.
Ihr teilt euch die Leitung zum Projekt Indikationskriterien für spezialisierte Palliativcare. Ziel ist herauszufinden, wann schwerkranke Menschen allgemeine oder zusätzlich spezialisierte Palliativcare benötigen. Und dazu geht es eben darum, Indikationskriterien zu schaffen, die einheitlich sind. Das Projekt hat im September 2024 gestartet und es läuft noch bis Ende jetzt von dem Jahr 2026. Erzählt doch einfach mal von Grund auf, wie ist das Projekt überhaupt zustande gekommen und wer steht da dahinter?
Dahinter steckt das Netzwerk der mobilen spezialisierten Palliativcare-Dienst von der Deutschschweiz, wo gegründet worden ist von Palliativ.ch. Aufgrund von der Neubildung damals, von dem Netzwerk, haben wir Netzwerkteilnehmenden uns gefragt, was soll uns das Netzwerk bieten oder auch bringen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass es nicht soll, dass wir Weiterbildungen konsumieren und uns austauschen und dann wieder verlaufen, sondern es soll ein Netzwerk sein, das uns handfest unterstützt oder respektive wo wir uns gegenseitig unterstützen und uns einen Mehrwert bietet. Und dann haben wir Themen gesammelt, wo sind Unterschiedlichkeiten, wo sind Sachen, die gleich sind. Und das ist zum Beispiel auch Finanzierung, wer wird wie finanziert. Und da haben wir gemerkt, da kommen wir nicht so auf einen grünen Zweig. Und haben uns dann mal die Frage gestellt, ja, wenn jemand zu uns kommt, wie entscheiden wir, also die Indikationskriterien, oder wie tun wir die Leute zulassen, die Menschen, die zu uns angemeldet werden, oder wie entscheiden wir? Und das hat einen grossen Anklang gefunden. Und dann haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet und haben alles gesammelt, wo wir von diesen im Netzwerk teilnehmenden Dienst haben, von Konzept zu schon internationalen Assessment-Instrument zu, also das eine Konzept war 14 Seiten, bei der einen Seite ist sie in der Richtlinie gestanden mit einem Satz, das zugelassen sind. Und wir haben dann auch den IDEPAL noch eingeschlossen, weil wir gewusst haben, in der Westschweiz wird der genutzt. Mhm. Und haben uns dann gleichzeitig in dem Arbeitsgrüppli für den EBS-Test entschieden. Und mit dem EBS-Test haben wir dann die Idee gehabt, dass wir ja auch könnten einen Förderantrag stellen für das Projekt, weil wir gemerkt haben, wenn wir das möchten testen und wissenschaftlich begleitet werden vom Büro BAS, dann braucht das Geld. Und so ist dann mit der Unterstützung von Palliativ CH haben wir dann einen Antrag an die Stiftung gemacht für Fördergelder. Und das ist dann im Sommer 24, Frühsommer 24 ist das gestartet, wo Daniela und ich dann als Co-Leitung uns zur Verfügung gestellt haben und dann sind wir so in das Projekt gestartet.
Genau, du hast es vorhin gesagt, der EPS-Test. EPS, die drei Buchstaben, steht für Erkennen von palliativen Situationen. Und ihr habt diesen Test beizogen, um die Indikationskriterien festlegen und bewerten. Was hat dann den Ausschlag gegeben in eurer Projektgruppe für genau diesen Test? Und auf was basiert der?
Genau, wir haben uns für den EBS-Test entschieden, weil der wirklich schon in der Breite schon getestet wurde durch die Andreas-Weber-Stiftung. Der Andreas Weber ist ja auch Palliativmediziner, unter anderem vom MPD Wetzikon, die in den Test auch schon länger durchführen, mit dem arbeiten und gute Erfahrungen machen. Und wir haben uns dafür entschieden, einerseits wirklich, weil er gut verständlich ist, oder es hat jeder gerade in der Gruppe verstanden, was gemeint ist mit den einzelnen Indikatoren. Der ist frei zugänglich auf der Andreas-Weber-Stiftung. Und ausschlaggebend war natürlich auch noch, dass wir Andreas Weber angefragt haben, mit unserer Idee von der Weiterentwicklung oder von der Testung von dem Test und er sofort bereit war, uns da zu unterstützen. Der ist gerade auch zu uns in der Projektbesprechung gekommen, hat mit uns das angeschaut und hat uns da wirklich sehr, sehr stark unterstützt und uns auch zugesichert, dass wir da wirklich sehr viel Freiheiten haben mit dem Test. Das war für uns natürlich ausschlaggebend auch, dass wir den angewendet haben, ganz genau.
Genau, der Test basiert ja auch auf anderen Tests.
Ja, der Test basiert auf einerseits der Erfahrungen von Andreas Weber als mobiler Palliativcare-Arzt und gleichzeitig natürlich sehr fest technisch vom SPICT. Das ist ein internationales Assessment-Tool. Ausgesprochen heisst das Supportive and Palliative Indicator-Tool. Und da hat er aber nebendran auch noch, was die Schweiz anbelangt, die Richtlinie und die Indikationskriterien für spezialisierte Palliative Care vom BAG beizogen. Mhm. Und die zwei wird zusammengeführt, was es für ihn auch in der mobilen Praxis Sinn macht. Und vor allem, wenn er sie erlebt. Und dann hat dann eben die Punktzahl noch dazu geführt, weil das gibt es wie nicht, dass es eine Punktzahl gibt für Assessment-Instrumente. Und das ist auch für uns ausschlaggebend gewesen, dass es einen Richtwert gibt. Weil wir für uns auch gerne einen Richtwert hatten in dieser Phase, wo wir gemerkt haben, dass das ist ein wichtiges Kriterium für den Entscheid vom Netzwerk.
Jetzt ist ja die Testphase im Sommer 2025 zu Ende gegangen und bis dort sind fast 4'000 nutzbare Tests gesammelt und mittlerweile auch ausgewertet worden. Auf das möchte ich eigentlich später dann noch eingehen. Aber zuerst einmal, was für Organisationen haben dann den EBS-Test während dieser Testphase auch angewendet? Also, wie haben die ausgesucht?
Also einerseits haben wir mal zuerst im Netzwerk, nach dem Entscheid, dass wir uns für den EBS-Test entschieden haben, auch gefragt, wer würde mitmachen. Also wenn wir ja sagen, dann machen wir auch mit. Und da haben wir 9 Teams von 7 mobilen Diensten gefunden. Und die sind verbreitet in der ganzen Deutschschweiz, also Bern, Aargau, Basel, Zürich, Ostschweiz, Arlesheim und Solothurn. Und dann haben wir eigentlich mit denen ja gestartet. Das ist der Hauptfokus gewesen. Und dann sind wir in ein Netzwerktreffen von der Langzeitinstitution ein Projekt vorstellen. Und dort sind Pflegeexpertinnen vorwiegend und auch, das ist auch von Palliativ CH organisiert. Und dort ist der Anklang so gross gewesen, dass ich gefunden, das wäre etwas, wo wir euch unterstützen würden. Und wir haben schon ein bisschen damit gehofft, gespienzelt, dass wir eben die Interrater-Testung machen können. Mhm. Und weil der Anklang dann so gross war bei dieser Kurzvorstellung, haben wir gefunden, wir müssen mit der Steuerungsgruppe, mit dem Sounding Board zusammensitzen, macht das Sinn? Und wir sind auf die Wellen aufgesprungen. Mhm. Und dann haben wir noch 15 Institutionen gefunden. Und die sind auch ganz, ganz verbreitet gewesen von der ganzen Deutschschweiz. Und erfreulicherweise haben wir es sogar geschafft, dass wir aus dem deutschsprachigen Freiburg noch ein Haus gefunden haben, das uns unterstützt hat.
Also das sind Langzeitinstitutionen.
Genau.
Oder? Ja, und gerade dort finde ich ja, ist das Bewusstsein für Palliativcare manchmal gar nicht so gross, oder? Dass viele ja von den Bewohnern eigentlich in einer palliativen Situation sind. Also darum finde ich es eigentlich toll, dass er diese Institutionen haben können, ins Boot holen, ja.
Vor allen Dingen hat uns mega gefreut, dass so viele Institutionen sich gemeldet hat, freiwillig gemeldet haben. Also wir haben gar keine Anfragen eigentlich machen müssen, sondern die haben sich wirklich bei uns gemeldet. Mhm. Einerseits natürlich durch die Vorstellung in dem Langzeitpflegenetzwerk, aber auch durch Hören und Sagen. Dann haben die wieder gehört von irgendjemandem aus dem Sounding Board. Wir machen da so ein Projekt und dann haben die sich gemeldet, dass sie mitmachen. Und das war toll. Mhm. Uns haben dann natürlich auch noch Spitex-Organisationen mitgemacht, vor allen Dingen im Kanton Solothurn, weil da auch gerade der EBS-Test wirklich breit im mobilen Bereich angewendet wird. Und ja, das hat uns natürlich auch gefreut, so konnten wir das Projekt immer mehr ausweiten.
Ja, ja, und das ist natürlich eine grosse Zahl, oder? 4'000 Tests, ich glaube, das gibt ein gutes Bild,
auf
oder?
Auf alle Fälle.
Mhm. Gehen wir doch mal auf den EBS-Test selber ein. Aufteilt ist er in 2 Kategorien. Es sind 10 allgemeine und 7 spezifische Indikatoren. Und jede Frage wird mit Punkt bewertet. Erzähl doch einmal, wie genau funktioniert der Test? Und was bedeutet dann so die Anzahl Punkte? Also was könnt ihr aus dem herauslesen dann?
Genau, also der ist, wie du gesagt hast, Gabriela, der ist eben in diese 10 allgemeinen und 7 spezifischen Indikatoren unterteilt worden. Die spezifischen Indikatoren, das sind eigentlich mehr medizinische Messgrößen, also sei es von Diagnosen zum Beispiel über irgendwelche Vitalparameter und so Sachen. Also das ist wirklich sehr messbar, wo man nachlesen kann. Bei den 7 spezifischen Indikatoren, da geht es mehr um so die medizinischen Diagnosen drum. Was ist es für eine Krankheit? Was sind allenfalls auch für Vitalentgleisungen da, also vom Blut her oder was auch immer? Genau, das sind Sachen, die man gut nachlesen kann, die irgendwo vielleicht mal abgenommen worden oder diagnostiziert worden. Irgendwo im Arztbericht steht das drin. Mhm. Und die 10 allgemeinen Indikatoren, das sind dann mehr Indikatoren, die den Patienten und sein Umfeld sehr betreffen, oder? Da geht es darum, ob der Allgemeinzustand reduziert ist, wie lange der Patient Zeit im Bett verbringt, wie das Umfeld ist, ob es Probleme in der Entscheidungsfindung gibt, ob es Konflikte gibt in der Familie und so Sachen. Mhm. Also die sind sehr, die sind auch vulnerabel, würde ich auch sagen, die Indikatoren. Genau.
Ja, und wahrscheinlich auch unterschiedlich zu interpretieren, oder?
Genau, je nach genau, das macht es nicht ganz einfach, ganz genau.
Und dann nutzt man, dass man jedes Kriterium anschaut und entscheidet, ob das zutrifft. Und jedes einzelne, also jeder einzelne Indikator ist mit einer gewissen Punktzahl hinterlegt. Und dann ist so übergeordnet, dass man sagt, also 5 und weniger Punkte ist kein Palliativcare. Also diesen Personen geht es noch sehr gut. Von 6 bis 10 Punkte ist die allgemeine Palliativcare. Das ist das, was die Grundversorgung leistet. Und dann 10 aufwärts, also 11 und weiter, ist dann die spezialisierte Palliativcare. Und das sind die Unterteilungen, die der Test macht.
In welcher Krankheitsphase empfiehlt es sich dann, so einen Test anzuwenden? Vielleicht auch, macht man das mehrmals, vielleicht auch in verschiedenen, also im Verlauf der Krankheitsphase oder in bestimmten Zeitabständen. Was empfehlen ihr da?
Also im Prinzip kann man den Test in jeder Krankheitsphase anwenden. Es empfiehlt sich natürlich, wenn sich der Zustand vom Patienten verändert, oder, dass man dann den Test ausfüllt. Es geht ja eigentlich immer darum zu schauen, wann muss ich ein spezialisiertes Team dazuziehen. Das macht in einer Krankheitsphase, wo sehr stabil ist, wo es dem Patienten soweit gut geht, macht das keinen Sinn. Aber wenn man merkt, okay, es sind zunehmend Konflikte da oder zunehmend irgendwie Probleme mit den Symptomen, und ich will mal gucken, ist jetzt der Punkt erreicht eigentlich, wo ich ein spezialisiertes Team dazu nehmen kann oder sollte, dann macht das durchaus Sinn. Und den Test kann man natürlich immer wiederholen. Das ist ja nur eine Momentaufnahme. Oder wenn man den Test macht, dann stimmt das für den Moment. Das kann sein, dass in einer halben Stunde später, dass das schon wieder ganz anders aussehen würde.
Und wer entscheidet dann, dass der Test gemacht wird? Also wer verordnet das? Wie macht ihr das?
Also Verordnung braucht es nicht, um den Test zu machen. Der Test, durch das, dass er auch öffentlich erreichbar ist im Internet, könnt ihr alle ausfüllen. Wir empfehlen jetzt aufgrund von unseren Erfahrungen, dass das Fachpersonen von der allgemeinen Palliativcare, sprich zum Beispiel VGs in Alterszentren oder auch in der Spitex, aber auch diplomierte Hausärzte oder auch andere Spezialisten, wo irgendwie aufgrund von, dass die ganze Situation unruhiger wird oder schwieriger zu handeln, vielleicht manchmal auch das Netzwerk, also die Angehörigen, unruhiger werden und sie dann an Palliativcare denken, dass man es dann wie auch mal kann drüber schauen kann, weil er eine gute Übersicht gibt, zum Reflektieren und zum Sensibilisieren, wie geht es dieser Person und als Ganzes und nicht nur punktuell.
Genau, so wie kann man es eigentlich so einordnen, gerade aktuell. Ja. Empfiehlt sich es dann, dass im Team oder in Teams immer wie jemand den Hut anhat von dem Apps-Test? Also wie würdet ihr da vorgehen? Wie würdet ihr das empfehlen? Also, dass immer jemand auch den Test irgendwo im Hinterkopf hat. Und jetzt könnte man den auch führen, weil vielleicht ist er gar nicht bei allen so gerade das Vorderste, wo man daran denkt.
Auf alle Fälle, ich glaube, das macht schon Sinn, oder wenn jemand wie so Thementräger ist im Team oder daran denkt. Aber schlussendlich soll den eigentlich jeder ausfüllen können, also jede Fachperson ausfüllen können. Und manchmal macht's auch Sinn, wenn man den interprofessionell zum Beispiel ausfüllt, weil jeder doch noch einen anderen Blickwinkel hat. Das macht durchaus Sinn, ja. Und vor allen Dingen, dass es auch nicht vergessen geht, macht das Sinn, wenn jemand wie dran erinnert, dann auch, klar.
Ja, eine wichtige Frage habe ich noch bezüglich dem Ausfüllen. Wie viel Zeit nimmt dann der Test in Anspruch? Ist denn das etwas sehr Aufwendiges oder ist das auch etwas, wo man noch irgendwo eine Zeit dafür findet im hektischen Alltag?
Unbedingt. Also wir haben jetzt gemerkt in der breiten Testung, die wir gemacht haben, dass die Fachpersonen unter 5 Minuten gebraucht haben für den Test. Also der ist wirklich sehr, sehr schnell ausfüllbar, dadurch, dass der auch so leicht verständlich ist. Es braucht vielleicht am Anfang braucht es ein bisschen mehr Zeit, weil man da halt vielleicht die Indikatoren lesen muss oder genauer lesen muss. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kommt auch Routine rein. Und da ist es wirklich also innerhalb von ein paar Minuten gemacht.
Ohne so ein Assessment wie der EBS-Test, wie entscheidet dann Fachpersonen, ob ein Patient oder eine Patientin spezialisierte Palliativcare benötigt? Wie ist das bisher gewesen? Also offenbar ist ja das etwas gewesen, wo viel Unschärfe drin hat.
Also wir Experten und Expertinnen haben das aus unserem Fachwissen, aus den verschiedenen Assessments, was für die spezialisierte Palliativcare gibt, wo man das zusammennimmt. Und dann haben wir auch noch das Bauchgefühl dazu, wo wir sehr geschärft haben mit den Jahren. Und durch die Beobachtungen und auch den Austausch mit den anderen Experten haben wir das geschult, dass wir, wo ist etwa unser Kompetenzbereich oder für was ist auch unser Auftragsbereich. Auch durch das, dass wir mit den Netzwerken, mit den Stationen, also mit den Palliativcare-Stationen in den Spitälern oder auch im Netzwerk so zusammenarbeiten, so uns da immer besser geschult haben, dass wir das können machen. Und, aber eben, es ist, wie jetzt auch in einer Antwort da, es ist so ein bisschen eine Unschärfe rum und jeder macht es auf seine Art und mit seinem Wissen und mit seinem Background. Ich, der jetzt eher aus der Geriatrie komme, schaue das anders an, als jemand, der aus der Onkologie kommt. Und dem haben wir eben wollen entgegnen, mit in dem, dass wir gefunden haben, dass wir eben möchten, einheitliche Kriterien haben, damit auch die Chancengleichheit für die betroffenen Menschen in einem grösseren Umfeld, also flächendeckender, besteht.
Es macht ja auch Sinn, wenn man die Finanzierung unter Beweis stellen muss, dass man wirklich ein Argumentarium hat, das eben nicht auf, ich sage jetzt mal, also auf Bauchgefühl basiert, oder? Das wird wahrscheinlich jeder Politiker, jede Politikerin irgendwie an die Decke gehen, wenn sie so etwas hören, oder? Sondern eher, also ein Test ist ja wie etwas Handfesteres, oder? Also geht es auch in die Richtung.
Auf alle Fälle, aber es soll ja nicht nur das sein. Also das ist uns auch ganz, ganz wichtig, oder? Dass wirklich es auch sein kann, auch wenn der Test zeigt, dass es eigentlich allgemeine Palliativcare wäre, oder dass Fachexperten das wirklich übersteuern können. Das ist uns ganz wichtig, dass es nicht nur der Test, das Testergebnis für die Finanzierung, dass das abhängig ist, oder? Das ist uns wirklich sehr, sehr wichtig. Aber es ist ein Hilfsmittel vor allen Dingen auch für die allgemeine Palliativcare. Ich denke, wir in der spezialisierten Palliativcare können das recht gut einschätzen anhand von Berufserfahrung, vom Bauchgefühl auch ein Stück weit raus. Aber die allgemeine Palliativcare, die haben doch öfters Mühe zu entscheiden, wann tue ich spezialisierte Palliativcare dazu rufen, oder? Und das Assessment bietet denen einfach wirklich eine Hilfestellung dazu.
Also gerade wenn man vielleicht unsicher ist, oder mache ich jetzt wirklich das richtig oder bräuchte ich den Mensch auch wie mehr, oder?
Ja.
Gehen wir doch mal in die Auswertung von dieser Testphase. Es hat gezeigt, dass bei 71% der PatientInnen mehr als 10 Punkte erreicht worden sind. Das heisst, dass der Bedarf an spezialisierter Palliativcare besteht. Bei einer intuitiven Beurteilung durch Fachpersonen haben 89% den Bedarf ausgemacht. Also das heisst, die Einschätzung durch Tests und Fachpersonen stimmen zu 80% überein. Was bedeutet das jetzt ganz genau für euch? Was nehmt ihr aus dem mit?
Genau, einerseits natürlich, dass der Test viel restriktiver ist als die intuitive Einschätzung. Das ist sicherlich eins von den Ergebnissen, was wir daraus interpretieren. Aber wir haben auch gemerkt, dass teilweise Kriterien, die nicht abgebildet sind, vielleicht zu dem Gap führen. dafür. Das heißt zum Beispiel gerade die frühzeitige Palliativcare, mhm, die wird eben gar nicht so abgedeckt in dem Test, weil der Test, der EPS-Test, ist eher eigentlich für eine fortgeschrittene Krankheitssituation eigentlich ausgelegt worden ursprünglich mal. Und wir in der spezialisierten Palliativcare haben ja doch immer wieder auch Kontakt mit Patientinnen, wo vielleicht das Symptomleiden noch nicht so weit fortgeschritten ist, aber ganz viel zum Thema Entscheidungsfindung im Raum steht, wo es die spezialisierten Teams braucht. Das bildet der Test ja ungenügend ab. Und das macht es vielleicht auch aus, dass wir dann so einen Unterschied haben zwischen dem, zwischen dem Testergebnis und zwischen der intuitiven Einschätzung. Mhm.
Und gleichzeitig hat sich gezeigt in der Testung, dass 36% der mobilen Dienstmitarbeitenden, von den Expertinnen und Experten, die Early Palliative Care auch angewählt haben, die wir zusätzlich zum EPS-Test aufgenommen haben, weil das hat eben aufgezeigt, wie viel, dass wir eben früher drin sind für Entscheidungsfindungen, wo die ganze Diskussion um Reanimation und oder Therapieabbruch und so weiter, da braucht es Experten, mhm, aber eine gewisse Komplexität von diesen Fragen. Und das bildet er nicht so ab, mhm, den Test. Oder auch jetzt zum Beispiel eine Person mit einem Glioblastom, also mit einem Hirntumor, wo nicht metastasiert, wo vielleicht alles geregelt hat, aber dann die Symptomlast dermassen herausfordernd ist, mit dieser Erkrankung wird bei diesem Test schwer haben, wenn alles vorgesorgt ist und gut geplant ist, gut vorgeschafft worden ist, eben die 11 Punkte überzukommen. Und dort muss wir von unserer Seite her das können übersteuert werden, ja, durch die Fachperson. Ja.
Also dass dann der EPS-Test quasi wie einfach nicht die allgemeine Gültigkeit hat, wie jetzt halt, ja, eure Expertisen, oder?
Mhm. Ja, mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Hoffnung, die von der Gesellschaft, von der Politik, mhm, da ist, dass man ein Assessment-Instrument hat, wo alles abdeckt. Aber Palliativcare ist so vielfältig und so unterschiedlich, da wird es einfach kein einziges in sich geschlossenes Assessment-Instrument geben, wo alles abdeckt und alles kann aufnehmen. Also die Vielfältigkeit, der gerecht zu werden, finden wir, geht mit dem EPS-Test sehr nahe, aber eben es ist eine Unterstützung für die klinische Entscheidung, aber es übernimmt nicht die Entscheidung. Also da müssen wir immer noch sehr fest auf Fachexpertinnen und Experten hören und die gewichten.
Wenn ich euch schon am Tisch habe, ihr Experten und Expertin, Early Palliative Care, erklärt ihr doch mal, was das genau ist und was das genau soll bedeuten. Ich habe mal gelernt nach Schulbuch, dass Palliative Care dann ins Spiel kommt, im besten Fall, wenn eben eine unheilbare Erkrankung diagnostiziert wird. Wie sehen ihr das? Und was bräuchte es dann, um das abbilden zu können? Also, dass einfach eben Menschen wirklich viel früher in Palliative Care könnten.
Also man weiß ja auch aus Studien, es gibt Studien dazu, oder dass der frühzeitige Einbezug von der Palliativcare wirklich die Lebensqualität und manchmal sogar die Lebensjahre eigentlich steigert von den Patienten. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Patienten wirklich frühzeitig Zugang zur Palliativcare haben, trotz zum Beispiel tumorgerichteten Therapien. Weil in der Palliativcare schauen wir dann auf die ganze Symptomlast, auf die ganze Probleme vielleicht mit irgendwelchen Konflikten oder Entscheidungsfindung, wo wir wirklich unterstützen können. Auch die ganze gesundheitliche Vorausplanung, die alles schon mal eigentlich durch das Team von der Palliativcare mit den Patienten besprochen werden kann. Von daher macht das sehr, sehr viel Sinn, das frühzeitig einzubeziehen.
Ja, es wäre wirklich ein Mehrwert, oder?
Unbedingt, ja.
Um die Robustheit der Einschätzungen mit dem EPS-Test zu prüfen und zu testen, ob es Unterschiede zwischen den verschiedenen Settings und Bildungsstufen der AnwenderInnen gibt, hat man auch, du hast es vorher schon angetönt, sogenannte Inter-Rater-Testungen gemacht. Was hat sich da gezeigt? Und was bedeutet es genau? Kannst du es vielleicht ein bisschen aufdröseln, Michael?
Ja, gerne. wir haben vor allem eben in den Alterszentren, also in den Institutionen von der Langzeitpflege, haben wir die Inter-Rater-Testungen gemacht. Das heisst, es haben immer zwei Personen unabhängig voneinander die gleiche Bewohnersituation testet oder eingeschätzt. Und wir haben es dann noch so gemacht, dass es immer eine Person von Sekundärstufen ist, also VG, dann die andere Person von der Tertiärstufe, diplomiert oder teilweise die mit dem Fachausweis von der Langzeitpflege. Und die haben unabhängig voneinander die Situation müssen einschätzen. Und die Institutionen haben unser Kontingent an Bewohnern, wo sie gesagt haben, das können wir vom Personalaufwand leisten, um mich zu unterstützen. Die einen haben das ganze Haus, also alle Bewohnenden, Personenressourcen zur Verfügung gestellt. Und andere haben gesagt, es gibt eine gewisse Anzahl, die sie vom Personal stellen können. Und dann haben sie das getestet. Und das Gute war auch, wenn ich das so sage, Bewohnende haben nicht müssen involviert werden. Das ist rein wie ein Aktencheck gewesen. Oder Einschätzung. Und was sich gezeigt hat, ist, dass die Sekundärstufen, also die VAGs und auf dem Niveau und die Tertiärstufen, also die Diplomierten, ziemlich ähnlich eingeschätzt haben. Also es hat sich gezeigt, dass VAGs in der Lage sind, eine Situation einzuschätzen, grob. Wenn wir aber ein bisschen tiefer geschaut haben in den Zahlen, haben wir gemerkt, dass gewisse Defizite oder Unterschiede sich gezeigt haben, dass VAGs bei gewissen Themen weniger eingeschätzt haben, wo sich gezeigt hat, dass es wie auch so ein bisschen um den Rundumblick geht, um übergeordnetes Denken, zusammenhängendes Denken. Und das ist genau das, wo das Niveau dann auch ausmacht in der Ausbildung oder vom Bildungssystem zu der HF, wo ein grosser Schritt passiert. Und das hat sich in den tieferen Zahlen oder in der neueren Betrachtung dann gezeigt. Was sich aber auch gezeigt hat, was sehr erfreulich war, ist, dass sich die Zahlen von Andreas Weber oder von der Andreas Weber Stiftung von diesen 12-14% oder auch 10% deckungsgleich sind. Also wir haben in diesen Langzeitinstitutionen 10-11% von diesen Bewohnenden hätten Bedarf an spezialisierter Palliativcare. Das ist wiederum ein politisches Zeichen, um auch das so ein bisschen neumodisch, würde man sagen, skalierbar machen. Und das lässt sich abschätzen, oder? Das geht nicht darum, dass die mobile Dienst jetzt ganzen Haufen in die Alperszentren geht, sondern es soll auch wirklich so spezifisch eingesetzt werden. Das hat sich gezeigt und da haben wir auch sehr Freude gehabt, dass die 10% dem Eindruck, den wir gehabt haben.
Ja, also ihr habt das eigentlich so erwartet gehabt, ja. Eigentlich. Was haben dann die Anwenderinnen und Anwender vom Test gesagt? Also ich nehme an, weil sich so viel dafür ausgesprochen haben, da mitzumachen, haben sie offenbar die Sinnhaftigkeit von dem Test auch erkennt. Was haben Sie für Rückmeldungen gegeben? Wie sinnvoll oder wie anwenderinnenfreundlich ist der Test?
Wir haben ja verschiedene Auswertungen gemacht. Wir haben einmal einen Fragebogen, strukturierten Fragebogen gegeben zum Auswerten und wir haben Interviews durchgeführt. Und da hat sich gezeigt, dass knapp 75%, vor allem der MPD-Mitarbeiter, also die mobilen Dienstmitarbeiter, die haben den Test als sehr hilfreich bis sehr hilfreich empfunden und würden den auch sehr gerne weiter nutzen. Das hat uns sehr, sehr gefreut, die Zahlen, dass der Apps-Test eine hohe Akzeptanz hat und auch anwenderfreundlich ist, oder? Und auch Mehrwert bringt.
Ich habe mich noch so gefragt beim Einlesen, hilft dann der Test möglicherweise auch so in der Kommunikation mit den anderen Involvierten, sage jetzt Fachpersonen, aber auch vielleicht mit den Angehörigen und den Patientinnen? Also, wie sehen ihr das? Hilft das auch, allenfalls, wenn es um Gespräche geht, vielleicht auch schwierigere Gespräche oder vielleicht um eine Verlegung in eine andere Institution? Oder ja, also, was habt ihr da für Erfahrungen vielleicht auch schon gemacht?
Also ich glaube, vor allen Dingen die Kommunikation mit anderen Fachpersonen wird dadurch gefördert, oder? Einerseits natürlich mit Ärztinnen und Ärzten, oder? Im ambulanten Bereich schaffen wir fast ausschließlich mit Hausärzten oder Hausärztinnen zusammen, wo das wirklich auch ein Argumentarium gibt. Oder wenn man so einen Test hat, so ein Assessment hat, dass man das auch schwarz auf weiß so ein bisschen darlegen kann, oder? Dass der Patient jetzt vielleicht spezialisierte Palliativcare braucht und dadurch vielleicht auch eine neue Verordnung noch eingeholt werden muss, oder? Mhm. Aber auch zur Grundversorgung, oder wenn die sehen, schwarz auf weiß, okay, das ist jetzt ein Patient, der hat so eine hohe Punktzahl, der ist anscheinend so komplex, oder? Dann holen wir doch ein spezielles Team dazu. Mhm. Genau. Mit Patientinnen und Angehörigen weiß ich jetzt nicht, ob das großen Einfluss hat. Vielleicht, Michael, vielleicht hast du da irgendwas noch aus der Praxis raus, wo du...
Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es wie in der allgemeinen Palliativcare hilft zum Sensibilisieren. Mhm. Oder als Gesprächsgrundlage zum, wie miteinander, gerade wenn es um Entscheidungsfindungen geht, zum einfach auch aufzuzeigen, dass es jetzt vielleicht gut wäre, wenn wir ein Rundtischgespräch machen, aufgrund von der Symptomlast, aufgrund von, dass sich die Person reduziert und dann gibt es eben eine Punktzahl. Ich könnte mir vorstellen, dass das allenfalls noch hilfreich könnte sein, je nach Angehörige, wo dann auch fest auf vielleicht so klare Zahlen oder so sensibel sind oder gern das hätten. Mhm. Das könnte man vorstellen. Aber vordergründig geht es nicht um das, sondern es ist wirklich ein Instrument für die Fachpersonen.
Ja.
Und, ja. Genau.
Mhm. Trotzdem, wir haben es vorher ja schon mal ein bisschen angesprochen in Bezug auf Finanzierung und Bereitstellung der Ressourcen. Also ich nehme an, dass der Test ja schon auch wie eine Grundlage bietet für das, oder? Also auch fürs Bereitstellen, also wenn klar ist, dass, sag jetzt mal, so und so viele Personen, wenn man aufrechnet, dann allenfalls spezialisierte Palliativcare braucht, dann weiss man ja ungefähr, wie viele Teams, wie viele Ressourcen das man bräuchte, oder? Also das wäre ja schon auch sinnvoll, oder?
Also es wäre durchaus sinnvoll, wenn man das anwenden würde, um wirklich Versorgungsplanung damit zu machen. Leider ist er natürlich nicht in allen Kantonen so flächendeckend in der Anwendung, dass das im Moment so ist. Im Kanton Zürich läuft die Palliativstrategie, da kann aber der Michael fast mehr zu erzählen.
Mhm. Genau. Dann erzähl doch mal, Michael.
Genau, seit dem 1. Januar 2026 läuft die Strategie Palliativcare im Kanton Zürich. Wo in einer Massnahme, wo wir jetzt vom mobilen Dienst mit betroffen sind, ist, dass wir eben in die Institutionen von der Langzeitpflege dürfen gehen. Die Strategie sieht jetzt vor, dass sie strikt sagen, nach EPS-Test muss eingegeben sein und muss erfüllt sein mit Bedarf an spezialisierter Palliativcare. Und dann finanziert der Kanton 50%. Und die Gemeinden, die die Leistungsvereinbarung mit unterschrieben haben, tun auch 50%. Finanzieren und so hat die Institution keine Kosten. Das ist ein Projekt,
ja.
Ein Pilotprojekt Laufzeit, wo das so zugesichert worden ist. Mhm. Und da sind wir natürlich, eben unsere Aussagen von voran, dass wir das können übersteuern können, dass es da werden wir sehr gut auch drauf schauen und sind gespannt auf die Erfahrungen auch von den mobilen Diensten und von den Institutionen, wo wie viel von dieser Unschärfe macht es dann auch jetzt auf einen ganzen Kanton aus? Da sind wir sehr gespannt auf die Auswertungen. Und wir müssen auch sagen, also zum unser Projekt vom EPS-Test, vom mobilen Dienst abzugrenzen, der Kanton Zürich hat ein eigenes Projekt. Wir haben das Schulungsprogramm und den EPS-Test zur Verfügung gestellt. Aber wir sind nicht Teil von dem Projekt und auch nicht von der Projektgruppe gewesen. Das einfach ist mir noch wichtig zu deklarieren. Mhm.
Und im Kanton Aargau gibt es eigentlich auch so etwas Ähnliches. Schon seit 25, also seit Anfang 25 haben wir spezialisierte Langzeitbetten, die kantonal finanziert werden. Und wenn ein Patient oder eine Patientin in die Langzeitbetten eintreten will, dann muss auch so ein EPS-Test vorliegen.
Ja, ja.
Und da haben wir wirklich auch eine Übersteuerung gemacht. Es gibt Situationen, wo ein Patient trotzdem durch die Komplexität auf die Betten angewiesen ist. Und dann kann man einen Antrag an den Kanton stellen, dass der Patient trotzdem so ein Bett Geld bekommt, das wird dann kantonal mitfinanziert. Also die Restfinanzierung läuft dann über den Kanton.
Ja, okay. Haben sich dann in dieser Anwendungsphase, die ihr jetzt gemacht habt, mögliche Fehler oder eben Unschärfen zeigen? Also ihr habt ja schon gesagt, dass es vielleicht auch gewisse Sachen gar nicht so abdeckt. Du hast mir im Vorgespräch noch so angetönt, Daniela, dass ihr auch gewisse Änderungen werdet einfliessen lassen. Wie weit sind wir da schon?
Genau, da sind wir eigentlich erst am Sammeln. Wir haben ja jetzt durch die Plattform auf Palliativ Schweiz, oder? Da können Anwenderinnen und Anwender können Feedback geben zum Test und zum Schulungsprogramm. Und das würden wir eigentlich sehr, sehr gern auswerten. Genau, wir möchten eine Arbeitsgruppe bilden, so eine projektbezogene Arbeitsgruppe, die sich dann genau mit diesen Rückmeldungen, mit den Feedbacks auseinandersetzt, dass wir den Test dann weiterentwickeln können.
Okay, also Ziel wäre schon, dass er auf einen Ort in irgendeiner Form auch weiterentwickelt würde.
Ja, auf alle
Fälle. Das Ziel des Projekts ist ja auch, das haben wir auch schon so angetönt, eine möglichst flächendeckende Anwendung des EBS-Tests. Das wäre ja wahrscheinlich total in eurem Sinn, oder? Dass es wie auch so überall nach gleichen Messlatten wird gemessen werden. Und aktuell sind ihr dran, den EBS-Test möglichst breit bekannt zu machen. Im März ist auch ein Interview mit euch in der Fachzeitschrift von Palliativ.ch erschienen. Was ist denn sonst noch so geplant? Also was macht ihr jetzt so das Jahr bis Ende Jahr? Ausgewertet ist der Test ja schon. Also was sind jetzt eure nächsten Arbeiten?
Genau, wir haben jetzt gerade noch mit Spitec Schweiz haben wir gerade noch Kontakt, dass wir da auch einen Artikel machen in der Fachzeitschrift von der Spitec Schweiz und sie würden das auch gerne im Newsletter, würden sie das gerne noch publizieren. Dann sind wir mit der Cura Viva bzw. mit der Artiset im Gespräch, dass wir da auch allenfalls noch einen Fachartikel schreiben können. Wir waren am Kongress jetzt von der Cura Viva und durften auch das Projekt vorstellen. Das war auch sehr schön. Jetzt Ende Januar war das. Was haben wir noch vor?
Wir sind sicher bei uns im Netzwerk natürlich. Ja. Dort geht es auch um den Entscheid, wer macht mit, wer tut dann implementieren. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz eine wichtige Aufgabe für uns jetzt. Und sonst sind wir mit auch Fachzeitschriften, die das Thema Palliative Care tragen, im Kontakt, wo man möchte, noch einen Artikel publizieren oder veröffentlichen. Oder auch noch ein bisschen am Schauen wegen der Hausärzte, wie erreichen wir die Hausärzte.
Ja.
Aber die sind so dezentral organisiert, das Flächendeckende, wo man jetzt nach dieser grossen Unterstützung, wo man merkt, um das Publizieren so ein bisschen abflacht und man merkt, wie komplex das ist, dann, das dann auch in unserem Kantönligeist auf verschiedenen Kantonen, auf so vielen Gremien, dann irgendwie können flächendeckend publizieren oder breit zu machen. Aber ich glaube, wir sind sehr hellhörig und schauen, wo dass wir wie was können platzieren können. Und ja, natürlich auch um jede Idee oder direkte Anfrage auch.
Ja, genau.
Also sehr bereit.
Man kann sich bei euch melden.
Genau, man kann sich bei uns melden.
Wie lautet dann euer Fazit so zum jetzigen Stand vom Projekt? Das läuft ja doch jetzt schon gut 2 Jahre.
Also. Ja, ich glaube, so als Erstes, es ist überwältigend, was wir haben erfahren mit dem Projekt, als Projektgruppe, aber auch als Netzwerk von der mobilen Dienst. Wir haben mit irgendwie vielleicht 20 Leuten die Idee gehabt, sind 5 Leute zusammengehockt und haben gefunden, wir möchten, dass wir einheitliche Kriterien in diesem mobilen Dienst können, in dem Netzwerk. Und jetzt sitzen wir da bei dir im Podcast und gehofft, dass wir 1000 Tests haben. Da wären wir überglücklich gewesen. Wir haben über 4000 Tests gesammelt. Knapp nicht ganz 4000 auswertbare. Also das ist irgendwie 4-mal so gross, wie wir das überhaupt uns erträumt hätten. Und darum eben auch das Unglaubliche. Und von dem her, so das ganze Projekt, die Unterstützung von der Fachwelt, von der Basis, wo uns einfach auch zeigt, dass wir da einen Bedarf drauf haben von der Praxis, die eine grosse Relevanz hat. Und dass wir auch als Fazit für mich jetzt als Experte in der mobilen Dienst, dass wir sehr nahe an der Basis sind, dass wir als mobile Dienstbasis spüren und durch das auch eben haben können mit dieser Unterstützung von der Welle reiten können und das Projekt führen und leiten. Und es hat sehr Spass gemacht mit Daniel, also immer noch. Dürfen ja noch eine Weile da sein mit
Daniel.
Genau.
Ja, Daniela, was ist dein Fazit?
Mich hat vor allen Dingen die Auswertung, oder die haben mich sehr gefreut. Natürlich auch die Riesenunterstützung von allem, was der Michael schon erwähnt hat, aber auch die Auswertung, dass die so gut brauchbar waren oder dass wir so viel Datensätze nutzen konnten. Das hat mich sehr gefreut. Und dass wirklich der Test wirklich robust ist, also dass der, dass man den wirklich brauchen kann, oder was uns das gezeigt hat. Und dass der in der Praxis anwendbar ist, dass der leicht verständlich ist. Gut machbar ist für unterschiedliche Ausbildungsstufen und durchaus, finde ich, wirklich breit eingesetzt werden kann. Also da steht eigentlich nichts im Weg. Das hat mich vor allen Dingen sehr, sehr gefreut, ja. Und das doch auch, ich glaube, auch solide abbildet, wann ein Patient spezialisierte Palliativcare braucht.
Ja.
Und natürlich schätze ich auch sehr die Zusammenarbeit mit dir, Michael. Das muss auch noch gesagt werden. Ich glaube, wir ergänzen uns da sehr, sehr gut.
Schön. Was wünscht ihr euch denn für euer Projekt? Wenn ich jetzt eine gute Fee wäre, wie soll sich das Projekt entwickeln?
Also ich würde mir wünschen für das Projekt, aus dem Projekt, dass der EPS ist flächendeckend einen grossen Mehrwert für unsere Bevölkerung bringt und dass er durch die Fachexpertinnen und Experten kann eingesetzt werden und genutzt wird. Dass er breit genutzt wird, dass er in aller Munde ist.
Das auf alle Fälle auch. Ich wünsche mir auch, dass wirklich das bereichsübergreifend der genutzt wird. Also nicht nur in den mobilen Diensten oder in der Spitex, sondern wirklich auch, dass es in der Langzeitpflege genutzt wird, in Spitälern genutzt wird. Ich meine, wir haben auch ein Riesendefizit in Spitälern für die allgemeine Palliativcare. Oder das wird auch nicht erkannt. Oder auf ganz, ganz vielen Stationen, dass die Patienten, die spezialisierte Palliativcare brauchen, die werden oftmals nicht erkannt. Oder wenn das wirklich flächendeckend genutzt werden würde und allenfalls vielleicht auch die Kantone sich dazu äußern würden und das wie auch einfordern würden, oder? Das wäre ein Traum, finde ich.
Ja. Schön. Danke euch beiden vielmals für das tolle Gespräch. Mega spannend. Danke.
Danke auch. Vielen Dank.
Danke dir, Gabriele.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Projekt und ob der EPS-Test in Zukunft möglichst breit eingesetzt werden kann. Es wäre ja wünschenswert, dass möglichst viele Menschen mit Bedarf an spezialisierter Palliativcare erkannt und entsprechend behandelt werden. Mehr Informationen zum EPS-Test gibt es wie immer in den Shownotes. Ich danke der Fachgesellschaft Palliativ.ch sehr herzlich für die Unterstützung und die Partnerschaft Palipod und Palliativ.ch zum Reinhören. Unter dem Dach von Palliativ.ch, der schweizerischen Dachorganisation für Palliativcare, vereinigen sich alle Berufsgruppen und Freiwilligen, die in der Palliativcare tätig sind. Das war der Palipod. Mein Name ist Gabriele Meissner. Der Palipod ist der Podcast fürs Leben bis zuletzt. Und er ist eine Produktion von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Wir hören uns schon gleich wieder, spätestens in den nächsten Episoden, weil rund um Palliativcare Themen einfach nicht ausgehen. Weil es spannend ist und weil es uns alle, früher oder später, in der einen oder anderen Form betreffen wird. Es geht um nichts weniger als ums Leben. Und das geht bis zum letzten Schnuff.